Einen wunderschönen Tag und hier sind wir heute wieder in der Plattform mit Roswitha. Und ich habe heute zu Gast vom Neu-Ulmer Kindermuseum den Gernot Ladwein. Hallo, Herr Ladwein.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, herzlich willkommen.
Hallo.
So, und jetzt sind wir wieder zurück. Und heute eben, wie gesagt, bei mir zu Gast der Herr Gernot Ladwein vom Neu-Ulmer Kindermuseum. Herr Ladwein, ich habe jetzt von einem Neu-Ulmer Kindermuseum, ich habe da noch nie was drüber gehört. Wie lange gibt es denn das schon? Wo ist das? Und was ist ein Neu-Ulmer Kindermuseum?
Ja, das ist schade, dass es sich noch nicht ganz rumgesprochen hat. Also viele unserer Besucher sagen schon, schön, dass es euch gibt. Und wir wissen auch, dass es euch gibt. Es gibt uns seit 2009 eben in Neu-Ulm am Petrusplatz. Beheimatet sind wir im Edwin-Scharf-Museum, das dort schon ein bisschen länger eben sein Zuhause hat. Und wie gesagt, seit 2009 auch dort eben das Kindermuseum im Edwin-Scharf-Museum. Und ein Kindermuseum ist nicht klassischerweise ein Museum, was eben viele bedeutsame, lehrreiche Exponate hat, diese verwahrt und auch eben ausstellt. In einem Kindermuseum werden eher Themen eben aufgearbeitet passend für Kinder entsprechend. Nicht nur für Kinder, auch für Jugendliche oder für Erwachsene genauso interessant. Aber es ist eben der Unterschied zu reinen Ausstellungen, wo man eben Bilder oder was auch immer gezeigt bekommt, die man eben nicht anfassen darf. Hier werden eben Themen dann entsprechend bearbeitet und die werden begreifbar gemacht. Und dieses Wort begreifen kommt nun mal von greifen. Und das ist eben bei uns erlaubt. Man darf nämlich als Kind, als Besucher die Dinge greifen, anfassen. Darum geht's.
Für Kinder ist es ja immer ganz wichtig, dass sie was anlangen dürfen.
Ganz genau.
Die können es dann immer gar nicht verstehen, wenn man sagt, Finger weg, darfst du nicht anlangen.
Ja, ganz genau. Und das wollen wir einfach ermöglichen, einem Thema sich zu nähern, in dem ich wirklich mit allen Sinnen auch dann eben erleben kann. Nicht nur schauen, ja, ich darf wirklich greifen danach. Ich kann ausprobieren, ich kann erforschen. Darum geht es bei uns, ja.
Und wir haben uns ja vorhin schon ein bisschen unterhalten und Sie haben ja auch gesagt, dass dann auch Begleitpersonen da sind, genau, die dann eben auch erklären.
Genau, ja. Also immer so, dass je nachdem, wir haben da zwei verschiedene Strukturen. Gruppen besuchen uns meistens am Morgen, die bekommen eben dann Begleitpersonen an Hand, die eben zum Thema natürlich auch dann was erklären. Immer angepasst auf das Alter natürlich unserer Besucher, wo man dann eben die Themen greifbar macht, auch dann eben verbal greifbar macht. Am Nachmittag, wenn eben für unser Publikum dann eben geöffnet ist, sind eben alle Stationen natürlich immer besetzt mit Betreuungspersonal. Also jedes Stockwerk hat eben sein Betreuungspersonal, die dann auch natürlich für Fragen da sind, auch eben ins Thema einführen, ja, weil manche Sachen sich auch nicht unbedingt direkt erschließen. Es kann ja auch mal ein Thema sein, das ja vielleicht ein bisschen schwieriger unter Umständen zu fassen ist, wie zum Beispiel unsere aktuelle Ausstellung. Da geht es viel um Naturwissenschaften und da muss man nicht unbedingt drin bewandert sein, vielleicht als erwachsener Begleiter von Kindern und dass da eben ja wiederum keine Situationen entstehen, wo die Erwachsenen dann entsprechend ja, zurückzucken, weil die Kinder Fragen stellen, die nicht beantwortet können. Dafür ist unser Personal dann eben im Haus.
Und können Sie alle Fragen beantworten?
Durchaus. Also es ist schon so, dass man sich mit der Thematik dann beschäftigen muss, ganz klar. Also wiederum unsere aktuelle Ausstellung, voll abgefahren heißt sie, die viel um Mobilität eben entsprechend geht und eben viel mit Technik und Naturwissenschaft zu tun hat, da muss man sich natürlich reinarbeiten. Mhm. Das fällt dem einen schwerer, den anderen ein bisschen leichter, vielleicht weil eben der Hintergrund schon vorhanden ist, dass man sich eben in technischen Dingen eben auskennt oder man ist eben dazu angehalten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mhm. Wir werden auch im Vorfeld geschult, wenn wir eine neue Ausstellung bekommen, so kann eben tatsächlich unser Personal auch eben entsprechend auf Fragen antworten. Also unsere Betreuerinnen und Betreuer können da schon sagen, um was es geht.
Ja, ich habe vorhin schon festgestellt, dass sich die Stadt Neu-Ulm da schon richtigen Luxus gönnt. mit diesem Kindermuseum.
Durchaus. Ich weiß nicht, ob man es Luxus nennen kann. Also wir sind in der Museumslandschaft vielleicht nicht einzigartig, aber es gibt eben nicht viele Kindermuseen in ganz Deutschland, wenn man mal Deutschland als in Betracht zieht. Weitaus weniger als natürlich alle anderen Arten von Museen. Und wir haben schon so in unserem Raum hier ein Alleinstellungsmerkmal in Neu-Ulm mit diesem Kindermuseum und sind mittlerweile auch ziemlich über die Grenzen von Neu-Ulm und Ulm bekannt. Also unsere Besucher kommen aus Augsburg, sie kommen aus Lindau zum Teil angefahren. Ja, ist schon vielleicht doch ein Luxus.
Ja, deshalb meine ich eben ein Luxus. Aber ich finde ich ja auch toll, dass sie es machen. Und ganz ehrlich, die Stadt Neu-Ulm wäre ganz schön bescheuert, wenn sie das wegmachen würden. Also, weil das ist ja wirklich, wie Sie sagen, das geht schon weit übers Land hinaus, der Ruf. Also, ja, dann ist doch das was ganz Besonderes, wo es eben nur in Neu-Ulm gibt.
Ist es, ja. Ganz bestimmt. Ja. Ja.
Und, also wenn sie sich das selber nehmen würden, dann wären sie, finde ich, schon ganz schön bescheuert. Aber ja, können wir bloß hoffen, dass es bleibt. Ja. Und gerade bei dieser Ausstellung jetzt, bei diesem voll abgefahren, da haben Sie gesagt, es geht um Mobilität.
Genau.
Jetzt kann ich mir ja nicht unbedingt viel vorstellen, was man dazu ausstellen kann. Oder ja, gibt vielleicht schon viel, aber wie sowas aufgebaut ist.
Also die Ausstellungen sind oftmals so strukturiert, dass es eben ein Hauptthema gibt und dieses Hauptthema wird dann nochmal untergliedert in Unterthemen. Und diese Unterthemen befinden sich meistens in einzelnen Räumen. Also unsere Ausstellungsfläche ist unterteilt in weitere Räume und jeder Raum greift dann eben einen Teilbereich der Mobilität auf. Zum Beispiel, wie kann ich mobil sein? Einfach über Muskelkraft, ich kann mich bewegen. Da gibt es einen Raum eben entsprechend dazu, der das aufgreift, aber auch gleichzeitig dann noch aufgreift, wenn ich mich bewege, habe ich meistens Schuhe an den Füßen. Mhm. Also wird das Thema Schuhe wird greifbar gemacht. Es gibt einen Raum über die Luftfahrt, es gibt immer einen Raum über die Raumfahrt, es gibt einen Raum darüber, über Schiffe, wieso schwimmen Schiffe überhaupt? Ne? Was führt dazu, dass ein Körper eben Auftrieb erzeugt? Es gibt einen Raum über Räder. Ne? Räder ist so das Typische, an was wir als erstes denken, wenn wir uns fortbewegen wollen, in verschiedenster Form, ob es jetzt mit dem Auto, mit dem Fahrrad, mit dem Roller oder wie auch immer ist. So sind diese Ausstellungen eben entsprechend nochmal untergliedert und das sind die einzelnen Unterthemen, die dann eben entsprechend dann aufgearbeitet werden, um sie greifbar zu machen, begreifbar zu machen.
Also kann ich mir schon vorstellen, dass das sicher sehr interessant ist. Und ich würde wahrscheinlich Bauklötze staunen, wenn ich da mal vorbeikommen würde und mir das angucke.
Ich kann nur dazu einladen, einfach mal schauen zu kommen.
Ja, ich glaube schon, man meint immer so, man hat halt so das Alltägliche einfach im Kopf, aber dass es da noch ganz arg viel mehr gibt, da denkt man an Dinge, an die man oft gar nicht denkt, wahrscheinlich auch, gell, dass es dann da dazugehört.
Ja, weiß. Tatsächlich alltäglich ist, beschäftigen wir uns vielleicht nicht mehr unbedingt damit. Uns ist natürlich ganz klar, wenn wir uns von einem Ort zum nächsten Ort bewegen wollen, müssen wir eben mobil sein. Ja. Aber wie sieht diese Mobilität aus und wie hat diese Mobilität sich in den letzten 100, 200, 1000, 2000 Jahren geändert? Das sind eben die Fragen, die dahinter stecken. Ja. Warum bewegt sich der Mensch überhaupt? Beziehungsweise wo kommt dieser Forscherdrang her, etwas zu entwickeln, um eben mich besser bewegen zu können? Ja, warum fliegt ein Flugzeug? Da gibt es eben physikalische Grundlagen dafür. Aber warum hat der Mensch so lange darüber nachgedacht, bis er dann endlich fliegen konnte? Und das sind alles diese Dinge, die man, obwohl vielleicht alltäglich, dann sich als Frage stellt und die man dann eben entsprechend dann dort beantwortet bekommt.
Wird jetzt zum Beispiel gerade beim, wenn wir mal beim Fliegen sind, wird da dann aufgezeigt, wie das so angefangen hat mit diesem Fliegen? Ist der Schneider von Ulm auch erwähnt?
Ja, der Schneider von Ulm ist auch da erwähnt. Klar, als lokaler Flugpionier ist der auch bei uns eben natürlich erwähnt worden. Hermann Köhl, ein Flugpionier der Stadt Neu-Ulm, ist natürlich auch eben erwähnt, der einen Atlantikflug gemacht hat. Und zwar war er mit Kollegen einer der Ersten, der eben von Ost nach West geflogen ist. Mhm. Charles Lindbergh hat es eben ein Jahr zuvor schon geschafft, in ihrer anderen Richtung. Das sind eben die heimischen Flugpioniere. Aber es wird natürlich dort dann entsprechend gezeigt, Wie begann denn dieser Drang des Menschen nach dem Fliegen? Welche Zeitdauer hat das eben überbrückt? Mhm. Wer gehört denn zu den Flugpionieren? Ab wann kann man denn wirklich von Fliegen sprechen und nicht nur von irgendeinem kleinen Hops, den verschiedene eben gemacht haben? Mhm. Das wird gezeigt, zum Beispiel. Mhm. Unter vielem anderen, was jetzt nur den Raum Luftfahrt eben tatsächlich dann betrifft.
Gehört dann auch zum Fliegen dazu, zum Beispiel Drachenfliegen und sowas auch?
Auch, klar, natürlich. Das sind ja Effekte, also physikalische Effekte, die dort eben zu tragen kommen. Mhm. Ja, und diese physikalischen Effekte, die beim Drachenfliegen in minimalem Bereich vielleicht stattfinden, finden dann im größeren Bereich mit zusätzlichen anderen Effekten eben beim eigentlichen Fliegen, beim Motorflug, also bei größeren Flugzeugen eben entsprechend auch statt. Ja, so beginnt man eben dieses Thema. Man schaut nach den Ursachen und nach den Ursprüngen und baut darauf eben dann entsprechend diese ganze Thematik auf.
Ja, schon sehr faszinierend, das Ganze. Aber wir hören gleich noch mehr davon. Ja, und jetzt sind wir wieder da und jetzt heute zu Gast in der Plattform eben vom Neu-Ulmer Kindermuseum, der Herr Gernot Ladwein. Und wir haben uns jetzt gerade unterhalten, Herr Ladwein, und Sie haben mir ganz viele tolle Sachen erzählt übers Fliegen. Sie sind haben da so viel Wissen. Jetzt bin ich doch schon ganz neugierig, was vom Beruf haben Sie denn?
Ja, also mein jetziger Beruf ist Erlebnispädagoge. Mhm. Ich bin also ausgebildeter Erlebnispädagoge, stamme aber im Ursprung tatsächlich aus einem technischen Beruf. Und dieser technische Beruf hilft mir natürlich gerade jetzt bei dieser aktuellen Ausstellung, ganz viele von diesen naturwissenschaftlichen Phänomenen, diesen technischen Dingen, die wir dort behandeln, natürlich selbst zu verstehen und auch selbst eben entsprechend vermitteln zu können. Ich habe eben tatsächlich Flugzeugbau studiert und habe mich dann aber irgendwann umentschieden, habe lange in der Technik gearbeitet, habe mich dann aber umentschieden, habe einen neuen Weg beschritten zum Erlebnispädagogen. Hilft mir aber, wie gesagt, jetzt gerade aktuell bei dieser Ausstellung, hilft mir aber auch sonst bei ganz vielen Projekten, dass ich diesen technischen Hintergrund irgendwo habe, ja.
Also ich denke immer, nichts ist umsonst, was man gelernt hat.
So ist es.
Man braucht es irgendwann immer wieder. Es ist manchmal einfach nur Vorbereitung für das, was dann kommt.
Ganz genau.
Also ist fantastisch, gell? Ja. Aber ja, und wie sind Sie dann zum Neu-Ulmer Kindermuseum gekommen?
Ja, es hat mich im Jahre 2009 hier nach Ulm eben verschlagen. Und als Erlebnispädagoge sucht man sich natürlich seine Betätigungsfelder.
Ich habe noch nicht mal was von dem Berufsfeld gehört.
Ja, Erlebnispädagogik ist schon sehr spannend. Man arbeitet eben mit der Methodik des Erlebens. Und mit dem Erleben kann man eben ganz viel bewirken. Oftmals so das Typische, was viele eben tatsächlich vielleicht kennen, sind diese Team-Trainings, die man mit Schulklassen, aber auch eben im Bereich von Unternehmen und so weiter machen kann. Da steckt ganz viel Erlebnispädagogik mit drin. Gemeinsames Erleben, und mit dem Erleben kann ich immer etwas eben entsprechend bearbeiten unter Umständen oder eben tatsächlich auch dann herausfordern. Ja, genau. Also das ist so ganz, ganz grob, was Erlebnispädagogik so bedeutet. Und wie gesagt, ich bin dann 2009 nach Ulm gekommen, habe mir eben ein Betätigungsfeld auch ein Betätigungsfeld dann eben suchen. Neben ganz vielen anderen Dingen, die ich tue, bin ich auf das Edwin-Scharf-Museum, aufs Kindermuseum im Edwin-Scharf-Museum in Neu-Ulm dann eben gestoßen, habe mich dort eben entsprechend vorgestellt und bin tatsächlich dann dort ins Betreuerteam aufgenommen worden, was mich sehr froh macht. Das ist eine ganz tolle Arbeit dort eben im Hause. Man hat ständig und immer wieder und ganz viel mit Menschen eben zu tun. Und was dort geschieht, ist natürlich auch viel Erleben, was mit diesen Ausstellungen eben entsprechend einhergeht.
Und es gibt ja auch noch ein Kunstmuseum in diesen Räumlichkeiten, gell?
Wir haben parallel dazu, also zum Kindermuseum, besteht das Edwin-Scharf-Museum eben auch noch aus einem Kunstmuseum, Kunsträume, wo zum einen eben natürlich die Kunst Edwin Scharfs eben ausgestellt wird, ein Neu-Ulmer Künstler eben entsprechend, der dort seine Heimat gefunden hat. Ihm werden an Seite oftmals dann Zeitgenossen in Sonderausstellungen dann eben entsprechend gestellt, die man dort dann eben sich anschauen kann. Wir haben noch einen Künstler im Haus als Dauerausstellung, Ernst Geitlinger, ein Münchner Maler und Professor, ein Zeitgenosse von Edwin Schaaf, den man sich eben auch bei uns anschauen kann. Mhm. Eben dann, ja, parallel zum Kindermuseum.
Ja, und da ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt dabei, wo wir vorhin festgestellt haben, nämlich während man im Kindermuseum alles angreifen darf,
ganz genau,
anlangen darf.
Ja. Das ist im Kunstmuseum dann eben nicht mehr möglich. Mhm. Ja. Wobei wir da, natürlich klar, müssen wir darauf achten. Ja. Wir suchen mit unseren jungen Besuchern natürlich auch die Kunstausstellung. Mhm. Wir führen die natürlich auch an die Kunst heran. Und da muss man dann immer ein bisschen Acht geben, dass man diese Trennung dann entsprechend hat zwischen Kindermuseum. Ihr dürft alles anfassen, ihr sollt auch alles anfassen und im Kunstmuseum dann eben entsprechend dann nicht mehr das anfassen darf. Wir lockern das aber immer dahingehend auf, dass es auch in den Kunsträumlichkeiten Stationen gibt, die man dann anfassen darf. Mhm. Ja, genau, also wir kommen da natürlich unseren kleinen und großen Besuchern natürlich schon entgegen, dass es nicht so eine komplett strikte Trennung hat, sondern auch im Kunstbereich gibt es Mitmachmöglichkeiten.
Ja, also es ist schon auch irgendwo so in einem drin, nicht nur bei Kindern, auch bei Erwachsenen, dass man gern alles anlangen möchte, was einem irgendwie gefällt,
ja,
oder so.
Ja, das ist so. Das steckt in uns drin.
Ja.
Und das ist eigentlich unser Forscherdrang, der in uns drin ist. Ne? Und ist das Verstehen einer Thematik geht nicht nur rein über den Kopf.
Ja, es
geht übers Anlangen, übers Greifen.
Wie Sie vorhin ja schon gesagt haben, gell, dieses Begreifen heißt eben auch
genau.
Danach greifen.
Ja.
Ja, spannend. Also Sie haben ja auch vorhin schon mal erzählt, es waren jetzt ist jetzt die sechste Ausstellung, gell?
Genau,
ja. Und Sie haben ja vorhin auch schon erzählt, was für Ausstellungen Sie schon hatten.
Ja.
Das war auch super spannend. Also da können Sie uns auch noch ein bisschen was erzählen.
Gerne, gerne. Also wie gesagt, sechste Ausstellung jetzt zum Thema eben voll abgefahren Mobilität eben entsprechend. Ganz zu Beginn, im Jahre 2009 ging es los mit einer Ausstellung, die nannte sich Achtung Familie. Mhm. Einfach dann dieses Thema Familie mal aufgegriffen haben und uns angeschaut haben, wie sehen denn Familien heutzutage aus? Was hat sich denn gewandelt auch da in Hinsicht auf Familien? Ja, nicht dieses klassische Bild, Vater, Mutter, Kinder, ja, ursprünglich eben was Familien bedeuteten. Heute sehen Familien ganz anders aus. Ne? In Familien, die tatsächlich vielleicht zwei Mütter haben, Familien, die zwei Väter haben, ja, Familien, die zusammengewachsen sind, die typischen Patchwork-Familien. Mhm. Ja, so sehen Familienmodelle heute aus. Mhm. Und was gehört alles so in dieses Konstrukt Familie hinein? Ja, was kann man sich da eben noch entsprechend alles anschauen? Was passiert denn zu Hause, während der Vater vielleicht klassisch arbeiten geht und die Kinder klassisch in der Schule sind, was macht eigentlich die Mama? Ruht die sich aus zu Hause oder hat die zu tun? Und das war mit eins der Highlights dieser Ausstellung. Das war unsere Stressmaschine, die man eben betreten konnte und wo man innerhalb von kürzester Zeit ganz viele Dinge erledigen musste, wie den Kühlschrank einräumen, die Wäsche machen, das Baby wickeln, das Essen kochen, was die Mama eben den ganzen Tag eben tatsächlich zu Hause macht. Und dann kommt man in Stress. Und das haben viele festgestellt. Auch viele Väter, die uns besucht haben, haben festgestellt, das ist ganz schön stressig.
Sind dann eines Besseren belehrt worden, von wegen, die Frau macht sich ein flottes Leben daheim.
Ja, also wer dies denkt, dass Hausfrauen ein flottes Leben zu Hause haben, beziehungsweise ein bequemes Leben, der wurde wirklich eines Besseren belehrt. So ist es nämlich ganz und gar nicht. Und da können wir tatsächlich sofort wieder an unsere jetzige Ausstellung andocken. Mobilität hat natürlich ganz viel damit zu tun, dass man Schritte geht. Ne? Und wir geben unseren Besuchern einen Schrittzähler mit, wenn sie uns besuchen. Und der zählt eben dann die Bewegung, die Schritte in unserem Haus. Ja, und da kommen dann verschiedene Größenordnungen dabei raus. 3.000, 4.000, 5.000 Schritte. Umgerechnet sind das dann 2, 3, 4 Kilometer unter Umständen, die man sich in unseren Ausstellungsräumen bewegt hat. Das ist nichts im Vergleich zu den Schritten, die tatsächlich eine Mutter zu Hause tut, während sie den Haushalt macht. Das sind nämlich 15, 16, 17, 18.000 Schritte. Ja, da kommen dann 11, 12, 13, 14 Kilometer zusammen, täglich.
Ja. Ja,
auch da eben zum Thema bequem, ganz und gar nicht.
Nee, das ist wirklich nicht.
Ja,
ja. Aber ihr habt noch ganz interessante Themen gehabt.
Genau. Wir hatten das Thema Globalisierung zum Beispiel aufgegriffen. Sehr komplexes Thema.
Also auch sicher sehr schwierig darzustellen.
Durchaus. Man muss sich begreiflich machen, was bedeutet Globalisierung. Es ist ganz bestimmt ein Thema, wo zunächst auch viele Erwachsene stutzen, wenn sie es erklären sollten. War auch so. Wenn man eben tatsächlich einen Erwachsenen fragt, erklären wir mal Globalisierung. Jeder denkt, ich weiß ungefähr, was es so ist, aber erklären ist nicht so einfach.
Also ich wüsste jetzt auch nicht so schnell, was ich drauf sagen soll, ganz ehrlich.
Genau, und da haben wir eben dann entsprechende Punkte uns dann entsprechend vorgenommen, um es eben klar zu machen. Zum Beispiel gab es einen Raum mit einem großen Containerschiff. Mhm. Symbolisch eben dafür, dass die Waren, die wir hier bei uns in Deutschland haben, die für uns selbstverständlich sind, dass die meistens nicht aus Deutschland stammen. Und dieses Containerschiff konnten die Kinder eben mit verschiedenen Containern eben entsprechend beladen. Die Container waren so gestaltet, dass man reinschauen konnte und hat dann eben gesehen, welche Waren werden denn transportiert. Und dann wird es einem plötzlich bewusst, im Prinzip alles, mit dem ich tagtäglich zu tun habe, wird transportiert. Meine Kleidung, meine Nahrung, alle Dinge, die ich vielleicht zu Hause als Einrichtung habe, elektronische Geräte und so weiter, stammen meistens von irgendwo auf der Welt. Mhm. Ja, und die müssen hierher transportiert werden. Und das ist so ein Punkt der Globalisierung, dass eben die Welt dahingehend zusammengewachsen ist, dass eben irgendwo produziert wird, um es hier eben auf dem heimischen Markt dann zur Verfügung zu haben. Mhm. Genau, damit also, können wir es greifbar machen.
Ja, Sie haben ja eben vorhin dieses Beispiel mit dem Schuh erzählt. Das finde ich ganz spannend.
Genau. Ja, also unsere Sportschuhe, da spielt die Marke gar keine Rolle. Die werden definitiv nicht hier in Deutschland gefertigt. Die werden irgendwo auf der Welt gefertigt. Wenn ich jetzt in ein Schuhhaus gehe, mache ich mir da relativ wenig Gedanken drum, wo kommt der Schuh eigentlich her. Ich bezahle meinen Preis und nehme den Schuh eben mit. Wir hatten darum dann einen Raum um einen Schuh drumherum gebaut, wo man dann tatsächlich mal sehen konnte, was bleibt denn eigentlich oder wie spaltet sich denn dieser Kaufpreis bei diesem Schuh auf. Der war in verschiedene Segmente, war der zerschnitten, dieser Schuh, und jedes Segment stand dann für einen Teilbereich. Das ist der Transport, das ist das Material, das sind eben Werbungskosten zum Beispiel, um eben eine Marke zu bewerben. Und dann konnte man sehen, was eben von fiktiven 100 Euro für welches Thema ausgegeben wird. Und dann gab es ein ganz, ganz, ganz kleines Stückchen. Das war nur im Cent-Bereich war das. Und das war tatsächlich das Geld, was die Arbeiterin, die diesen Schuh fertigt, bekommen hat. Das ist wirklich nur ein Bruchteil von dem Preis, den wir hier bei uns im Geschäft dann bezahlen. Auch das macht es dann uns plötzlich greifbar, was Globalisierung auch bedeutet. Na, dass auch irgendwo am Ende der Kette jemand eigentlich nur Nachteile hat von der Globalisierung.
Ja, ich denke, das ist sehr anschaulich einfach. Ja. Genau. Da kann man es einfach mal sehen und dann, denke ich, macht man sich auch mal Gedanken drüber. Wenn man immer bloß irgendwelche Prozentzahlen hört, das sind Zahlen, die sind immer oft schnell wieder weg. Aber wenn man das dann mal so eben zeigt, anhand von diesen Schuhteilen, finde ich sehr spannend. Ja. Also da wird einem das mal ganz anders bewusst einfach.
Und darum geht es einfach. Ne? Wir wollen mit unseren Ausstellungen solche komplexen Themen, wie in diesem Fall eben Globalisierung, greifbar machen. Und eben nicht nur für Kinder. Also wenn Eltern kommen, Erwachsene kommen, die können da auch ganz schön viel noch
lernen.
Mitnehmen.
Ja. Don't wanna see no more poverty. Ja, das war's. Und jetzt sind wir wieder zurück in der Plattform und heute zu Gast der Herr Gernot Ladwein vom Neu-Ulmer Kindermuseum. Ja, das Kindermuseum ist sehr spannend, habe ich schon mitgekriegt. Und ihr habt nämlich noch ein ganz spannendes Thema gehabt, auch ein Thema, das man ja eher gar nicht behandeln will oder das man schon am liebsten von den Kindern fernhält, gell?
Richtig, genau. Wir hatten eine Ausstellung, die hieß Erzähl mir was vom Tod. Mhm. Und da haben wir tatsächlich dieses Thema Tod dann zum Thema gemacht, thematisiert. Mhm. Das ist tatsächlich eine Geschichte, die wir aus unserem Alltag, aus unserem Leben fernhalten. Ja, wir beschäftigen uns nicht gerne mit dem Tod und schon gar nicht lassen wir Kinder an diesem Thema eben tatsächlich teilnehmen. Wir kommen aber nicht drum rum. Es ist einfach so. Am Ende unseres Lebens steht der Tod. Und wir müssen nicht bis zum Ende unseres Lebens warten, um mit dem Tod mal zu tun gehabt haben. Das passiert ständig um uns drum herum. Sei es stirbt ein Haustier, was schon schlimm genug ist. Es stirbt ein direkter Angehöriger. Das passiert einfach, dass Opa und Oma irgendwann gehen müssen. Ja, und so ist eben dann dieses Thema eine sehr wertvolle Ausstellung, glaube ich, gewesen, weil man auch die Ängste und Bedenken einfach mal ja, nehmen konnte. Ja, der Tod, natürlich ist der Tod was Trauriges. Das ist einfach, das gehört auch dazu, die Traurigkeit und die Trauer. Aber es ist ein Bereich unseres Lebens, vor dem wir nicht weglaufen können. Nee. Und deswegen sollten wir uns auch nicht davor verstecken.
Das ist halt so endgültig, der Tod.
Das ist einfach. Natürlich ist es endgültig. Mhm. Ja, aber weglaufen geht nicht. Und die Augen davor verschließen geht eben auch nicht. Mhm. Ja. Und das war eine sehr, sehr schöne, behutsame Ausstellung, die, nachdem die Besucher sie eben dann gesehen hatten, die Kinder wie auch die Erwachsenen, dann sagten, das war gar nicht schlimm, das sich anzugucken. Ja, und wir hätten nicht gedacht, dass man das Thema tatsächlich so behutsam behandeln kann. Ja, und auch ganz viele Vorurteile, die vielleicht da waren, einfach abgebaut wurden.
Man hat vielleicht einfach auch schon die Angst vor dem Tod ein bisschen bei den Kindern auch abbauen können. Also auch ganz viele alte Leute, weiß ich, die haben fürchterliche Angst vor dem Tod, weil denen so ein Müll beigebracht wurde von wegen Fegefeuer und weiß der Teufel was alles. Ich weiß von einer Freundin von mir, die Mutter, die hatte fürchterliche Angst zum Sterben. Der hat sie immer gesagt, nicht, dass sie ins Fegefeuer kommt. Weil ich denke, klar macht jeder mal irgendwas, wo nicht in Ordnung ist. Ich bin Gott sei Dank bei der Kirche ausgetreten. Für viele ist es halt ein Halt und schon auch wichtig. Aber ich finde es einfach blöd, dass man den Leuten immer so Angst macht, vorm Tod. Und du, wenn du jetzt nicht brav bist, dann geht es dir schlecht, wenn du stirbst. Ja. Also so Blödsinn, gell?
Ich glaube, dann muss man sich wirklich diesem bisschen Kindglauben auch trennen. Hm. Ich glaube, unseren Kirchen ist auch bewusst, dass es beziehungsweise, ich glaube, was wirklich danach kommt, das weiß keiner. Genau. Mhm. Und es gibt verschiedene Kulturen, die auch mit dem Tod ganz anders umgehen. Mhm. Die Mexikaner zum Beispiel, auch dazu gab es eben einen Bereich in unserer Ausstellung. Da wird ein Totenfest gefeiert und zwar wirklich gefeiert. Mhm. Ja, da wird eben entsprechend gegessen und gesungen und getanzt. Die gehen ganz anders mit diesem Thema Tod um als vielleicht hier in unserer abendländischen Kultur.
Was bedeutet der Tod für die?
Das ist ein Wechsel. Man wechselt in eine andere Ebene und man geht immer davon aus, dass es dort definitiv besser ist,
als wo wir uns hier befinden. Glauben einfach auch an die sogenannte Wiedergeburt.
Durchaus. Mhm. Ja, also wie es dann letztendlich tatsächlich aussieht, das müssen wir alle selbst rausfinden.
Ich habe da letztens auch eine Sendung dazu gemacht, in der Frauenredaktion, der Lila Stunde. Es gibt ein ganz tolles Buch von Dr. Michael Newton, der eben durch Zufall über Hypnose zwischen die Leben gekommen ist. Also das ist hochinteressant und für Leute, die wirklich Angst vorm Tod haben, die sollten dieses Buch lesen, dann haben sie keine Angst mehr. Ja. Also es gibt keine Hölle, die einzigste Hölle ist hier auf Erden. Die machen wir uns selber, genau, das ist der Punkt. Aber ich denke eben... Und das ist schon fantastisch. Also der hat die Leute wirklich über den Tod zurückversetzt zwischen diese Leben. Mhm. Und wenn dann, ich sage immer, habe mal zu meiner Tante gesagt, wenn du denkst, du kannst dann hier schön auf deine Wolke sitzen und frohlocken, ist nicht. Da geht es dann weiter mit der Arbeit. Und also für mich ist Tod immer, ich sage immer, das ist wie wenn du dein Auto wenn dein Auto in die Schrottpresse muss. Da bleibst du auch nicht drin sitzen, da steigst du auch aus. Ja, ja. Und genauso ist es halt mit unserem Körper, da steigen wir auch aus.
Genau, und da so viele Fragen sich einfach auftun und viele diese Fragen nicht beantworten können und eben tatsächlich dann von Kindern auch einfach diese Dinge fernhalten, das war damals der Anlass zu sagen, diese Ausstellung einfach zu uns ins Haus zu holen, um da vielleicht mit ganz vielen Vorurteilen auch mal aufzuräumen, beziehungsweise einfach sich an die Fragen mal ranzuwagen. Mhm. Ja, und das war wirklich...
Gut angenommen worden.
Sehr gut, sehr gut angenommen, ja.
Ja, ist ja dann auch für die Kinder doch sehr hilfreich, weil es ist, wie Sie sagen, es ist bei jedem schon jemand gestorben, ob es jetzt das Haustier ist oder ob es eben Oma, Opa oder sonst irgendjemand ist. Letzten Endes wird jeder damit konfrontiert.
Ja. glaube, es war auch für viele Erwachsene sehr hilfreich. Mhm. Ja. Vielleicht diesen Schritt nicht selbst gehen zu müssen, mich mit meinen Kindern über dieses Thema unterhalten zu müssen, sondern in tatsächlich diesen Zwischenschritt über diese Ausstellung gehen zu können, um sich an dieses Thema dann heranzuwagen, um später vielleicht dann auch die Fragen, die Kinder dann haben, ein bisschen besser beantworten zu können.
Also es sind ja wirklich spannende Sachen. Und was hatte da noch?
Ganz weit weg und doch so nah war auch mal eine Ausstellung. Wie? Ganz weit weg und doch so nah. Da ging es eben um fremde Kulturen, die für uns auf der einen Seite vielleicht ganz weit weg sind. Mhm. Ja, aber wenn man sich einfach umschaut, wie viel Kulturen sind denn schon tatsächlich in unseren Kulturkreis eben mit hineingekommen? Mhm. Wie haben sich diese Kulturen eben tatsächlich untereinander auch befruchtet? Ja, das war eine Ausstellung, wo man das eben dann tatsächlich auch greifbar eben gemacht hat.
Auch sehr spannend, ja.
Sehr spannendes Thema,
ja. Genau, ja. Ist auch zur besseren Völkerverständigung sicher.
Absolut.
Sehr hilfreich.
Absolut, ja. Gerade wiederum sehr aktuell, dieses Thema. Mhm. Ja, und wer damals unsere Ausstellung besucht hat, sieht dieses Thema auch mit anderen Augen. Und sicherlich auch das, was momentan geschieht, einfach mit anderen Augen.
Mhm. Und jetzt hatten wir schon 1, 2, 3, 4.
Fünf hatten wir, genau.
Ja, 5 schon.
Steht eine noch, genau. Die Ausstellung, die wir zuvor im Haus hatten, die ging eben über unserem Körper. Kopf über Herz wär's, hieß die. Und da hatten wir einfach, genau, der menschliche Körper, was ja auch ein sehr komplexes Thema sein kann.
Sehr spannend.
Das eben entsprechend dann wiederum tatsächlich dann aufgreift. Mhm. Das Highlight damals war unsere Darmrutsche. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber es war einfach nachzuvollziehen, wie bewegt sich denn unsere Nahrung durch unseren Körper hindurch. Ne? Beginnt natürlich klar in unserem Mund, wo sie zerkleinert wird. Und dann geschieht ja einiges, bis sie eben an einem anderen Ende des Körpers wieder zutage tritt. Und das konnte man eben tatsächlich in diesem Fall dann nachvollziehen, indem man durch diese Rutsche eben dann mal durchgekrochen ist.
Ja. Genau. Ach, die habt ihr dann so stehen gehabt, dass man da durchkrabbeln konnte?
Genau, ja, die war so eben platziert, dass man auf ein paar Umwege, weil man ja zunächst mal eben auch durch Speiseröhre, durch den Magen eben entsprechend durch muss, na, bis man dann eben entsprechend dann Dünndarm und Dickdarm passieren konnte.
Ist ja gigantisch.
Ja. Das war das Highlight, muss man wirklich sagen.
Ja, das glaube ich. Ja. Ja, hört sich ja alles super spannend an. Ja, und ich schätze jetzt einfach mal, habt ihr schon das Thema für die nächste Ausstellung?
Leider noch nicht.
Geheim.
Leider noch nicht, ist noch geheim.
Da ja, darf man nicht zu viel verraten. Jetzt geht es ja auch erstmal um diese momentane Ausstellung.
Ja, ja.
Die ist ja jetzt erstmal wichtig. Und wie hat sie jetzt nochmal geheißen? Die?
Voll abgefahren.
Voll abgefahren, genau. Die voll abgefahren. Also hat jeder noch die Möglichkeit, sich jetzt diese Ausstellung anzuschauen.
Durchaus.
Nur zu. Ja, und wir nähern uns schon mit großen Schritten dem Ende zu. Und heute in der Plattform zu Gast war und ist immer noch der Herr Gernot Ladwein vom Neu-Ulmer Kindermuseum. Und jetzt haben wir schon ganz viel gehört über die tolle Ausstellung. Die aktuelle Ausstellung ist sie voll abgefahren.
Ja, genau.
Und Sie haben ja erzählt, dass da eben auch die Gruppen und so immer wieder betreut werden. Und ich schätze jetzt mal, dass Sie da nicht alleine arbeiten.
Das ist richtig, nein. Wir sind ein ganz tolles Betreuerteam, die eben tatsächlich diese Arbeiten leisten. Sei es jetzt eben eine Gruppenbegleitung, sei es eben unser Publikum, was uns an den Nachmittagen entsprechend besucht. Mhm. Genau, die dort eben dann mit Rat und Tat dann zur Seite stehen.
Genau, ja. Und wie viele Leute sind es?
Wir sind rund 20 im Betreuungsteam.
Ah, doch genau. So viele, ja.
Ja, und es ist so strukturiert, dass eben, wie gesagt, jedes Stockwerk unserer Ausstellung eben entsprechend dann besetzt ist. Die Betreuer können auch dann eben entsprechend angesprochen werden, beziehungsweise sind natürlich immer unterstützend da, um eben unseren Besuchern die Ausstellung auch näher zu bringen. An ganz stark besuchten Tagen, was in Ferien zum Beispiel der Fall ist, da erhöhen wir natürlich auch die Betreuungszahl dann. Da sind auch mehr Leute dann auf dem Stockwerk.
Und leiten tut das Ganze?
Das ist unsere Museumsleiterin, die Frau Dr. Gutbrot, das ist unsere Chefin, die eben für den Gesamtkonstrukt Edwin-Scharf-Museum eben entsprechend verantwortlich ist. Fürs Kindermuseum gibt es die stellvertretende Museumsleiterin, das ist die Frau Birgit Höppel, die eben das Kindermuseum als ihren, ja, das ist ihr Augapfel.
Cool. Tja, dann seien die alle an dem Punkt jetzt einfach mal alle gegrüßt.
Ja, ganz genau. Herzliche Grüße.
Ja, so ein tolles Team, gell, wo das so tolle Arbeit leistet, dass die Kinder da so schöne Erfahrungen machen können und eben die Dinge begreifen dürfen.
Ganz genau.
Ja, das finde ich sehr schön. Und Herr Ladwein, jetzt sagen Sie uns doch einfach nochmal die Öffnungszeiten. Mhm. Habt ihr auch irgendeinen Ruhetag oder sowas?
Ja, eigentlich nicht.
Nicht?
Also,
okay.
Das Museum ist zwar montags für den Individualbesuch geschlossen. Das heißt also, Montagnachmittags ist nicht geöffnet. Allerdings öffnen wir am Montag in der Früh, am Montagvormittag, für Gruppen. Mhm. Gruppen sind also immer bei uns am Vormittag im Hause.
Also genau. Das heißt, da können dann andere gar nicht reinkommen?
Da können dann andere nicht reinkommen. Mhm. Die Gruppen melden sich über unsere Verwaltung eben entsprechend an, bekommen eben dann zwei Betreuer zugeteilt und die sind dann komplett alleine für sich in dieser Ausstellung. Da kann man viel intensiver, viel, viel näher eben dann mit dieser Gruppe arbeiten. Ansonsten haben wir dann nachmittags geöffnet, Dienstag und Mittwoch von 13 bis 17 Uhr, Donnerstag, Freitag, Samstag von 13 bis 18 Uhr und sonntags sogar von 10 bis 18 Uhr.
Oje, das sind ja auch lange Zeiten. Ha?
Durchaus, aber es gibt immer was zu tun.
Habt ihr dann auch so eine Art Schichtbetrieb, so früh und spät?
Also oftmals ist es so, dass diejenigen, die eben morgens eine Gruppe schon betreut haben, auch dann den Nachmittagsdienst dann entsprechend mit übernehmen. Mhm. Gerade an langen Tagen, dem Sonntag zum Beispiel, ist es immer so, dass genügend Betreuer mit hinzugezogen werden, dass man eben auch natürlich auch Pausen machen kann. Mhm. 8 Stunden am Stück ist gerade bei einer sehr dichten Betreuung schwer leistbar. Das heißt, man wechselt sich da im Betreuungsbereich dann eben entsprechend aus.
Auch mit dem Wochenende wird dann immer gewechselt. Mal hat der frei, mal der.
Ja, also,
haben Sie dann schon auch mal ein ganzes Wochenende frei?
Das kommt auch. Also diese Planungen werden natürlich auch von unserer Verwaltung eben entsprechend gemacht. Kommt jeder eben seine Betreuungszeiten zugeteilt. Und da wird natürlich schon darauf geachtet, dass man auch mal ein freies Wochenende hat.
Ja, weil ich denke, das ist ja für das eigene Familienleben dann auch wichtig, gell?
Ja.
Dass man da dann eben auch mal so ein ganzes Wochenende für sich hat.
Ja, ja.
Ja, und ihr habt auch sicher eine Homepage.
Genau.
Dann können sich die Leute einfach mal da auf eurer Homepage schon mal umgucken.
Genau.
Das sind also sicher viele Bilder.
Das sind Bilder, das sind eben beide Bereiche auch eben tatsächlich zu sehen. Mhm. Eben einmal der Kunstbereich und natürlich auch ganz groß das Kindermuseum. www.edwinscharfmuseum.de, alles in einem Wort geschrieben und scharf mit Doppel-F. Schreiben, genau, und dort landet man dann eben entsprechend, kann sich ganz viele Informationen schon im Vorfeld dann entsprechend nehmen, wie zum Beispiel unsere Öffnungszeiten, aber auch eben wichtige Telefonnummern oder E-Mail-Adressen, wenn man mit einer Gruppe kommen möchte, dass man das im Vorfeld einfach abklärt, ob der Termin eben entsprechend noch zu haben ist.
Und sind es eher immer jüngere Kinder oder
ganz
kann man gar nicht sagen?
Ganz verschieden.
Das ist,
also es beginnt tatsächlich im Vorschulalter, das sind so unsere Jüngsten, und darüber hinaus ist die Bandbreite wirklich weit gefasst.
Ja.
Wir haben auch Geburtstage zum Beispiel im Haus.
Ja, die ist auch eine schöne Idee.
Eben entsprechend tatsächlich bei uns im Haus dann einen Geburtstag feiern kann. Wir haben Schul-AGs im Haus, das heißt also eine Schulklasse kommt regelmäßig einmal in der Woche über das ganze Jahr oder über ein Halbjahr und beschäftigt sich eben mit den verschiedenen Themen, die wir im Hause haben. Das ist natürlich der Komplex Kindermuseum, das ist aber natürlich auch die Kunst, die dann eben entsprechend vermittelt wird. Also eine ganz schön große Bandbreite.
Ja, wird ganz schön viel geboten. Also ich denke, es lohnt sich einfach mal auf die Homepage zu gucken und dann ins Museum zu gehen.
So ist es. Ich kann es nur empfehlen.
Ja, dann hoffen wir mal, dass er noch viele
Besucher.
Viele Leute kriegt, die eben kommen und sich das anschauen. Und man merkt auch, ihnen macht es sehr viel Spaß.
Ja.
Sie sind voller Feuereifer dabei. Also die Leute können das ja jetzt nicht sehen, aber ich sehe sie.
Vielen Dank.
Wie sie da eben wirklich voller Freude, man sieht richtig, wie sie drin aufgehen.
Mhm. Schön. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir eben tatsächlich, wenn die Kinder, Jugendliche und viele Erwachsene eben dann tatsächlich die Möglichkeit wahrnehmen, uns zu besuchen.
Dann können wir das schon fast als Schlusswort nehmen, würde ich sagen.
Vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen, dass Sie hergekommen sind und uns erzählt haben von dem Neu-Ulmer Kindermuseum. Und an Sie und Ihre Belegschaft einfach wirklich ein großes Dankeschön, dass Sie die Arbeit machen, weil es ist ja schon was Besonderes. Wie Sie ja gesagt haben vorhin, glaube ich, um die 70 Kindermuseen gibt es in Deutschland.
Es gibt rund 70 Kindermuseen, genau, wenn man die Zahl genau nehmen möchte. Es gibt reine Kindermuseen, es gibt andere größere Museen, die einen Part übernommen haben, der auch eben dieses Interaktive beinhaltet. Aber in der Museumslandschaft sind natürlich 70 Museen eine sehr geringe Zahl, muss man sagen.
Ja, im Gegensatz zu den normalen Museen oder den anderen Museen dann sicherlich. Gell? Ja. Allein wenn man bedenkt, wie viel es in Ulm gibt, weiß ich gar nicht, wie viele. Aber macht ja auch nichts. Also vielen Dank, dass Sie da waren.
Sehr,
und
sehr gerne.
Auch vielen Dank natürlich an unsere Zuhörer, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie dann nächste Woche wieder einschalten. Und einfach noch einen schönen Abend und viel Spaß heute hier. Genau, heute ist ja der klumpige Durstig. Dann viel Spaß, passt auf euch auf.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.